ARD.
Was mir der Leistungssport gegeben hat, ist so dieses, ich kann das noch nicht. Und dieses kleine Wort noch macht einem schon große Möglichkeit, vieles zu lernen. Warum möchte ich überhaupt Sport machen? Genau darum. So ist es gut für schwierige Momente auch sein, warum zu haben. Wir sehen jetzt nicht mehr so viel Perspektive in dir. Wir werden die Förderung irgendwie anders erstmal angehen. Du bleibst im System erhalten, aber man kriegt schon ganz klar gesagt, so, du musst jetzt auch liefern, um noch hier weiterbleiben zu können.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und ich bin verliebt in die Wohnung von Do-It-Yourself-Queen Leonie Körzinger. Eigentlich habe ich die Frau, die als Beachvolleyballerin bekannt geworden ist, besucht, um mit ihr genau darüber zu sprechen. Darüber zu reden, wie viel Druck man spürt, wenn man an die Weltspitze will, wie viel Urlaubsgefühl mitschwingt, wenn man seinem Sport am Strand nachgeht und darüber, wie es ist, wenn man merkt, das sportliche Happy End kommt irgendwie nicht. Und ja, also darüber haben wir auch gesprochen, aber es ging in unserem Gespräch auch viel um Leonies Deko-Skills, darum, wie gut es tut, wenn man statt Leistungsstress wieder Zeit für Freunde hat und warum sie mittlerweile den Sand gegen die Halle getauscht hat. Wenn ihr einen Wunsch habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns gerne über sportschauf@sportschau.de oder über unsere Instagram-Seite sportschauf. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch mit Leonie Körzinger.
Ja, du musstest den 5. Stock hoch.
5. Ohne Fahrstuhl. Stock, ohne Fahrstuhl. Mit dem schweren Podcast-Equipment. Aber ich habe es geschafft.
Ja, sehr gut.
So.
Also, das wussten unsere Freunde beim Umzug auch nicht, dass wir keinen Fahrstuhl haben. Das haben wir lieber einfach mal weggelassen. Ich glaube, beim Auszug werden sie nicht helfen. Ja, und was so schön ist an dieser Wohnung Nummer 1, Maisonette. Ich habe schon gesagt, so als großer Mensch freut man sich, wenn man irgendwie atmen kann nach oben hin. Und wir haben wirklich einen schönen Blick. Gerade fliegt hier ein Flugzeug, das landet gleich beim Airport um die Ecke. Ja, und man hat es irgendwie so schön grün um die Ecke. Das ist echt schön und kann weit gucken.
Und vor allen Dingen ist es so liebevoll hier. Also ihr müsst euch das so vorstellen, in jedem der Räume hast du irgendwas mit Farbe so ein bisschen gemacht. Also sei es die Decke vom Badezimmer, die du dunkelblau gestrichen hast, dann irgendwie in einem Raum einfach mal einen grauen, großen Balken an der Wand entlang. Es klingt jetzt erstmal so grau, aber ein bisschen trist. Gar nicht. Es ist wirklich sehr geschmackvoll und schön. Wer inspiriert dich?
Pinterest?
Das Internet.
Ja, das Internet. Ja, und ich glaube irgendwie, ich komme oft in Räume und habe dann direkt eine Idee, was man da machen kann. Und ja, ich glaube dann, manchmal probiere ich auch was aus und bis jetzt bin ich eigentlich noch nie enttäuscht worden und versuche immer zu sagen, okay, das wird schon irgendwann cool. Und wenn es jetzt noch nicht cool ist, dann machen wir nochmal weiter. Ja, und habe irgendwie Lust, Farbe an die Wand zu klatschen, ja.
Ich finde es super. Bei mir, ich bin vor 2 Jahren umgezogen, ist immer noch erstaunlich weiß an den Wänden. Wenn wir also noch eine zweite Podcast-Folge irgendwann aufnehmen, Leonie, dann musst du zu mir kommen und dann musst du mich beraten. Jetzt sitzen wir aber erstmal für diese Folge hier an deinem Esstisch. Auch der ist do-it-yourself, hast du mir gerade gesagt.
Ja.
Einfach zwei große, ja, Holzplatten klingt jetzt so lapidar. Das sind wirklich wie Ausschnitte aus einem Baum.
Ja.
Also das klingt jetzt
mit
immer noch
Rinde
komisch.
Dran, ja.
Mit Rinde dran. Das ist das, was ich beschreiben wollte. So, und die, damit habt ihr was gemacht aus dem Baumarkt?
Ja, wir haben die einfach nur noch auf Böcke geschraubt und dann einmal kurz so die Oberfläche ein bisschen geölt und dann versiegelt und ja, das war's schon. Hier in der Mitte ist natürlich, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man krümelt. Die Mitte ist frei mit einer kleinen Ritze, aber ja.
Da müssen wir dann jetzt aufpassen, denn ich habe ja ein bisschen was mitgebracht. Das hatte ich, als wir vorher uns abgesprochen haben, dass wir uns sehen zum Podcast machen, hatte ich gesagt, ich bringe Kuchen mit, den habe ich mitgebracht. Ich habe Donuts mitgebracht, so die dürfen jetzt natürlich nicht hier zwischenkrümeln. Nee. Und du hast gerade schon gesagt, du möchtest jetzt gerne einen essen. Deswegen nimm du dir mal so einen bunten Zuckerguss-Donut und in der Zeit spiele ich euch jetzt mal und auch dir den Steckbrief vor, den mein lieber Kollege Conny Kleine ja immer für unsere Gesprächspartnerin macht.
Sportschau F. Steckbrief.
Leonie Körzinger ist 28 und professionelle Beachvolleyballerin. In Kiel geboren, kam sie schon mit 11 Jahren zum Volleyball. In der Halle, weil ihre Eltern das auch gespielt haben. Und am Anfang konnte sie rein gar nichts. Grund genug, für Leonie dran zu bleiben. Mit Erfolg. Auf Sand ging später vom Landeskader Beach über den Bundeskader bis hin zur Nominierung für die U18-EM. Und da war sie erst 15. In dieser Zeit ist sie auch körperlich in die Höhe geschossen. Mit 1,88 und einer sogenannten Reichhöhe von 2,50 Metern kann dir als Gegnerin schon mal der ein oder andere Ball ordentlich um die Ohren Autobahn fliegen. Nach dem Abi ging's für Körzi ab zum Bundesstützpunkt nach Hamburg. Mittlerweile kann sie auf 6 Jahre Sportsoldatin und ordentliche Erfahrung aus einem Psychologiestudium zurückblicken. Heute hat sich Leonie Körzinger von der erfolgreichen Juniorin zur festen Größe im deutschen Beachvolleyball entwickelt. Und das mit internationalen WM-Teilnahmen, mehreren GTB-Siegen und konstanten Top-Platzierungen bei nationalen und internationalen Turnieren. Das kann Leonie gar nicht leiden. Schlechte Kommunikation und viele Gedanken im eigenen Kopf. Das mag sie sehr gerne. Beständigkeit, Struktur, ihr Bauchgefühl, Pilzrisotto und ihren eigenen Nudelsalat. Besondere Eigenschaft? Ihre positive Energie. Immer und überall. Fun Fact: Leonie war vor dem Volleyballsport auch mal Leichtathletin, 400-Meter-Lauf. Das Ding hat sie dann aber schnell hinter sich gelassen. Hauptgrund dafür? Der Startschuss war ihr zu laut.
Ja, das ist korrekt. Das sind coole Sachen dabei.
Also viele Dinge, die wir gelernt haben, die uns direkt auch im Kopf bleiben. Das Erste, was ist, du hast offensichtlich sehr empfindliche Ohren.
Ja.
Ist
ja,
so?
Ja, also ich weiß wirklich, das ist wirklich der Grund, warum ich aufgehört habe, dass ich es immer geschafft habe, neben der Bahn zu sein. Das war früher ja auch noch ein richtiger Schuss. Jetzt ist der natürlich elektronisch ein bisschen anders. Ja, und ich weiß nicht, was es ist, aber so Geräusche und zu wissen, man erschrickt sich gleich. Dieser Moment davor, den finde ich ganz schlimm und den habe ich schon öfter jetzt irgendwie auch gehabt. Früher bei Kindergeburtstagen habe ich mich von Luftballons weit weggehalten.
Ja.
Und auch jetzt so, hier um die Ecke sind Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Freunde von uns fragen immer, ob wir da mal zusammen hingehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich,
ach, krass.
Ja, und das ist auch bei der Weltmeisterschaft hier in Hamburg am Roten Baumstadion. Da wurde uns vorher gesagt, bevor wir auf den Center Court gehen, dass da so Luft, so neben uns, wenn wir raufkommen, halt so Luftröhren so schießen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und da hatte ich mehr Schiss vor, auf diesen Center Court zu gehen, vor diesem Geräusch. Das war das, wo ich mehr Angst hatte, als mein erstes Spiel bei der WM zu spielen.
Also keine lauten Geräusche in deiner Umgebung. Ja. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine knarzende Stimme heute.
Nein.
Bisschen reibeisenmäßig, dass die nicht vielleicht für einen Schreckmoment heute sorgen sollte. Aber ich habe auch eine gute Entschuldigung, das kann ich ja auch kurz erzählen. Ich war gerade bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Düsseldorf mit dabei, wo du nicht warst. Du bist ja mittlerweile in die Halle gewechselt. Mhm. Da sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber. So, und ich habe so laut mit angefeuert. Die Stimmbänder, die sind noch auf dem Feld. Aber mit dem Knarzen müssen wir jetzt leben. So, die zweite Sache, die ich noch gerade gelernt habe in dem Steckbrief ist, ich hätte statt Donuts eigentlich Risotto mitbringen sollen. Weil das liebst du ja scheinbar.
Ja, nee. Ich finde Donuts auch super. Aber ich finde es auch gut, dass da mein Nudelsalat drin auftaucht. Den werde ich heute auch noch machen.
Ja? Geht's noch zum Grillen heute? Oder machst du den auch einfach so?
Den mache ich auch so gerne. Aber hatte ich für heute mal wieder geplant, ja.
Besonderes Rezept? Verrat's uns gerne.
Ist eigentlich relativ einfach. Getrocknete Tomaten, normale Tomaten, Rucola und dann Pinienkern. Ich finde, das ist so, wenn man die so ein bisschen anröstet. Und dann, ich glaube, es steht und fällt mit dem so Senf-Balsamico-Dressing, aber irgendwie, es gibt mir einfach immer so ein gutes Sommerfeeling.
Ja.
Es braucht nicht viel, keep it simple.
So, und die dritte Sache aus dem Steckbrief, über die wir noch direkt sprechen müssen, ist, da hast du gerade selbst sehr geschmunzelt, als du es gehört hast. Conny hat ja gesagt, am Anfang meinst du zumindest von dir selbst, wärst du so gar nicht sportlich gewesen, gar nicht gut im Volleyball.
Mhm.
Stimmt das oder ist das so im Nachhinein so ein bisschen, komm, machst du dich vielleicht ein bisschen kleiner, als du bist, mit 1,88?
Nee, ich würde wirklich sagen, ich habe viele Sportarten ausprobiert und bei allen habe ich irgendwann die Lust verloren. Ich war in allem immer ganz gut. Also ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie kein Bewegungstalent bin oder so. Aber diese Koordination ganz am Anfang fiel mir einfach sehr, sehr schwer. Ich bin mit 11 dann genau zum Volleyball gekommen und auch da war ich dann schon langsam groß und dann kam halt wirklich auch so richtig krasse Wachstumsschübe und es gab Momente so in der Jugend, das weiß ich, dass ich manchmal gar keine Ahnung hatte, kann ich jetzt mit meinem Arm diese Wand neben mir erreichen oder nicht? Also ich hatte gar kein Gespür für meine Extremitäten. Und ich würde schon sagen, wenn wir jetzt in der alten Mannschaft mal rumfragen würden, dann haben sich schon wahrscheinlich einige gedacht, was macht die denn da? Ja.
Also ich habe am Wochenende eben bei der Europameisterschaft der Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer Luisa Lippmann getroffen zum Beispiel. Mhm. Die hat mir gesagt, die ist ja eben auch Nationalspielerin, ihr kennt euch natürlich, die hat mir gesagt, dass es ihr total geholfen hat, als sie damals als junges Mädchen eben auch schon sehr groß war, als sie mit dem Beachvolleyball angefangen hat, mhm, weil sie dann endlich Mädels hatte, die genauso groß waren wie sie. Ja. Und sie das Gefühl hatte so, ey, das ist jetzt gerade gar nichts Besonderes. Ja. Und vorher hat sie immer so ein bisschen mit der Größe scheinbar auch gehadert. War das bei dir auch so als Kind, dass dir das dann eben in so einem Team dann wieder ein gutes Gefühl gegeben hat?
Ja, also ich habe schon gemerkt, dass wenn ich dann so in meiner Mannschaft war, die hat mir auf jeden Fall sehr viel Halt gegeben, auch so in der Jugend, in der Pubertät, wenn du selbst auf einmal größer bist als alle Mädels und Jungs in deiner Klasse und die da drüber und die da drüber, dass du dann irgendwie auch so einen kleinen Umkreis hast, wo Menschen so groß sind wie du oder auch da war ich die Größte, aber trotzdem schon mal so in die Richtung kommen und Größe da auch etwas ist, was ja als sehr positiv wahrgenommen wird und je höher du dann spielst, kommen mehr große Menschen. Und das fällt mir nur auf, dass jetzt, wenn ich so Freunde auch außerhalb vom Sport kennenlerne, dann sagen die immer so, deine Freunde sind alle so groß. Und das fällt mir gar nicht auf. Aber ja, ich glaube, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann sind das viele große Menschen.
Wenn man so an Beachvolleyball denkt, dann denkt man nicht nur an große Menschen, das auch. Dann denke ich vor allen Dingen auch immer so an die sunny side of Sport. Man denkt direkt so an Strand eben, an Sand, an blauen Himmel, Sonnenschein, Leute in Bikini. Bikinis bedeutet auch immer, es ist warm, es ist Urlaubsfeeling. Wie viel Urlaubsfeeling steckte denn damals eben auch schon, auch in den Anfängen irgendwie im Beachvolleyball für dich?
Ja, also ich komme aus Kiel. Ich habe Beachvolleyball am Strand gelernt.
So,
ja. Und das ist irgendwie, also ich kenne das, dass ich nach dem Training noch kurz ins Wasser gesprungen bin. Und das ist irgendwie so, also das verbinde ich auch noch so, das ist wirklich der Ursprung. Und dann habe ich auch die Schleswig-Holstein-Tour gespielt und das war eigentlich immer an irgendeinem anderen Strand. Laboe, Grömitz, Schilksee, einfach überall da. Und das war
wo
einfach,
wir Urlaub machen.
So, genau. Da habe ich dann zu der Zeit einfach noch so gespielt. Aber ja, also ich habe auch gesagt, irgendwann, wenn du es dann auch professionell machst, dann reist du eigentlich der Sonne hinterher. Und das ist schon echt schön. Also es ist immer warm. Ich habe aber auch, glaube ich, genauso viele Turniere schon gespielt, wo irgendwo Sand aufgekarrt wurde an irgendeinem Parkplatz hinter irgendeiner Mall in Edmonton, Kanada oder so. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall diese Vibes. Und was ich auch so schön finde, ist dann irgendwie, wenn man dann am Strand ist, alle anderen kommen ja auch in so einem ausgelassenen Gefühl. Und ich finde das immer so schön, wenn dann auch Familien kommen und man sieht so, ja, dann gehen die auch zwischen den Turnieren irgendwie am Timmendorfer Strand dann kurz ins Wasser und mieten sich irgendwo einen Strandkorb. Und ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so, dass es so ein richtig schöne, ja, irgendwie so richtig Summer.
Also bei der EM jetzt hatten viele auch so Hawaii-Hemden an zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine ganze Gruppe, die hatten so regenbogenfarbene Hawaii-Hemden an mit so Pizzasymbolen drauf und irgendwie einen Alpaka, das ein Faultier getragen hat und keine Ahnung. Also ganz wilde Outfits, Blumenketten sowieso. Es hat aber auch die Hälfte der Zeit gefühlt stark geregnet.
Ja.
So dass eben auch die Beachvolleyballer, wenn sie nicht gerade irgendwie spielen mussten, da in Regenjacke saßen. Was war denn so das Spiel, was du in deinem Leben bisher gemacht hast, wo du dir wirklich dachtest, weiter weg vom Strandgefühl als jetzt gerade, kann es gar nicht sein?
Ich würde wirklich sagen, das war irgendwo, waren in Edmonton und ich dachte irgendwie, Kanada, wir fliegen da irgendwie hin, das wird richtig cool. Und dann war das hinter so irgendwelchen alten Häusern im Hinterhof, da war was aufgekarrt, einfach nur Strand, so Sand. Und dann hat es auch einfach die ganze Zeit geschüttet. Und ich hatte vorher so ein, Big City Life Gefühl, dass wir das in Kanada erleben. Und war dann irgendwo auf so einem Parkplatz im Hintergrund, wo nur so LKWs rumstanden, da dachte ich auch so, ja gut, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt.
Gleichzeitig, es gab eben auch in deiner Karriere bisher schon so Trainingslager auf Teneriffa oder auch in Florida. Mhm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich deine Lebensgeschichte bisher anguckt und deine Verbindung mit dem Sport, je professioneller du wurdest mit dem Sport, desto weiter ging es weg und raus in die Welt. War das so?
Ja. Also das war wirklich richtig, richtig schön. So mit Teneriffa, gut, das ist ja gar nicht mal so weit. 5 Stunden Flug, das ist ja irgendwie für einen Beachvolleyballer wirklich Kurzzeitstrecke. Und das war schon wie so eine zweite Heimat. Also ich weiß nicht, wie viele Trainingslager ich da hatte. Ich 20 oder mehr. Da habe ich schon wirklich so, weiß ich genau, wo ich immer hingehe und was mein Lieblingsrestaurant und wo muss ich dann hin, wenn ich mal wieder da bin. Aber ja, man kommt so viel um die Welt und sieht irgendwie so viele neue Kontinente und Länder, das ist echt richtig schön.
Was würdest du sagen, was sind so die Top 3 Länder, die du bereisen durftest mit dem Beachvolleyball?
Ich würde auf jeden Fall sagen, Tokio war krass, also Japan irgendwie mal zu sehen. Das war echt cool. Ich glaube, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch noch nicht nach Australien geschafft. In Sydney waren wir auch. Und ich würde auch schon sagen, dass Miami, da einfach mal da Beachvolleyball zu sehen und auch zu sehen, wie da Sport nochmal gelebt wird, das waren irgendwie schon 3 sehr, sehr eindrückliche Turniere, die da waren, ja.
Aber das klingt ja wirklich total traumhaft. Mhm. Wenn man Bilder von dir sieht, von Turnieren oder auch Trainingslagern, egal wo auf der Welt in Sachen Beachvolleyball, dann ist mir aufgefallen, es gibt von dir immer wieder auch Bilder, auch eben bei Spielen, wo du Leggings anhast. Mhm. Warum entscheidest du dich dann eben, und man sieht dann auch auf dem Bild, das gegnerische Team trägt Bikini, warum hast du dich dann in den Fällen immer für eine Leggings entschieden?
Ich glaube, ich war immer relativ spontan, was ich wollte. Ab und zu ist es eher wirklich so, dass ich gemerkt habe, wenn, dann fühle ich mich wohler, wenn irgendwie meine Beine noch wärmer sind, mit Sprungen und irgendwie die Muskulatur wärmer zu halten. Ich glaube, es gibt aber auch einfach Tage, an denen habe ich mich insgesamt nicht so wohl gefühlt, mich nur im Bikini irgendwie gerade zu präsentieren und Sport zu machen. Besonders als Frau, wenn man irgendwie dann auch seine Tage hat oder so, dann ist das irgendwie auch nochmal ein anderes Thema. Ja, und irgendwie habe ich mich da auch oft dann mit meiner Partnerin abgesprochen, wonach ist dir gerade? Und ab und zu war es auch der Bikini, aber je nachdem, vielleicht manchmal Temperatur oder einfach, wie man sich gerade wohlfühlt. Vor allen Dingen, wenn man dann auch so einen Saum, noch einen engeren Saum um den Bauch hat, manchmal hat mir das irgendwie auch einen besseren Support gegeben. Ja, da waren wir relativ frei. Aber ich, zum Beispiel jetzt bei der EM, wirst du es ja auch gesehen haben, dass da viel mehr Mädels auch insgesamt so weitere Hosen oder auch Röcke immer mehr kommen. Das finde ich irgendwie richtig cool, dass es da Abwechslung gibt.
Und dass sich der Sport da eben auch ein bisschen befreit von den Normen, ja, in Anführungszeichen, die es da normalerweise gab. Also ich habe das schon tatsächlich immer irgendwie auch bewundert, dass Leute dann da eben im Bikini auch noch Sport machen. Ich bin so jemand, ich bin ehrlicherweise, selbst wenn ich am Strand bin im Bikini, ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl. Mhm. Also das Höschen, das zwackt immer, das verrutscht immer. Ich komme aus dem Wasser, das Erste, was ich da mache, ist, ich stehe und zuppel, damit irgendwie alles an der richtigen Stelle ist.
Ja.
Wie macht man darin Sport?
Ja, ich finde es auch relativ, ich glaube, man wächst da so rein. Also ich habe keine andere Begründung, als dass es irgendwie irgendwann einfach normal war, so zu trainieren. Ich erinnere mich aber auch, dass vor allen Dingen, wenn du aus der Winterzeit kommst, wo du natürlich dann so Hallen trainierst, dann so das erste Mal rausgehen und dann zum Warm-up hast du noch eine Jogginghose an, dann wird es irgendwann eine kurze Hose und dann wird es der Bikini. Das fühlt sich frisch an und irgendwie, ja, auch kurz so ein bisschen ungewohnt. Und das, ja, kommt dann in der Saison, dann, dass es wieder normal wird. Aber die ersten Male habe ich mich auch ein bisschen unwohler gefühlt. Und jetzt, wo ich zum Beispiel gar nicht mehr so oft im Bikini bin, merke ich auch, dass es jetzt auch wieder anders ist. Also ich glaube, viel ist Gewohnheit. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch mal 1-2 Beachturniere spielen würde, dann würde ich auch eher nicht zur Bikinihose greifen.
Hast du auch mal negative Erfahrungen gemacht, dass du zum Beispiel Nachrichten online oder so bekommen hast von Zuschauern, in Anführungszeichen, die nicht unbedingt wegen des Sports dann eben bei Matches sind oder vom Fernseher gucken, sondern eben, weil sie euch sexy finden oder die irgendwie anzügliche, blöde Kommentare gemacht haben, mit denen du dich unwohl gefühlt hast? Gab's das auch mal?
Ja, also ich würde schon sagen, dass je nachdem, mit wem du dann manchmal auch über Beachvolleyball sprichst und dass es dann vielleicht auch irgendwie dein Job ist, dann ja, kein Wunder, dass die Frauenquoten da sind oder die Einschaltquoten bei den Frauen so viel höher sind und so. Also es gibt schon so unangenehmere Sprüche, oder bei den Frauen schaue ich auch viel lieber zu. Das kenne ich auf jeden Fall. Es ist nicht so viel gewesen zum Glück. Aber das schwingt ab und zu schon mit, dass du auch denkst, okay, das kann ja auch aus dem Kontext irgendwie gerissen werden, was man hier eigentlich gerade macht und dass es irgendwie gar nicht um das Outfit geht.
Ja. Lass uns mal auf eine Auswahl von deinen großen Turnieren gucken. Wir können natürlich leider ja immer nicht alles anschauen, aber es ist ja wirklich krass, was du alles schon gespielt hast. Nicht nur, wo du schon überall gespielt hast, sondern auch, in welchen Duellen du schon alles zum Beispiel standest. Schauen wir mal auf die Weltmeisterschaft 2019 zum Beispiel. Mhm. Hier in Hamburg.
Ja.
Also da, wo dein Wahlzuhause ist. Mhm. Wie hat sich das damals für dich angefühlt, hier eben so was Großes zu spielen?
Das war, es war irgendwie so schön, in seiner eigenen Stadt zu sehen, wie Leute aus aller Welt kommen, um irgendwie den gleichen Sport zu feiern. Das war echt so schön. Ich finde, dieses Tennisstadion hat auch irgendwie, das gibt gleich so ein, ja, ich will jetzt nicht royalen Vibe sagen, aber es hat irgendwie schon so was richtig Cooles. Und es war irgendwie auch, ja, für mich auch trotzdem total schön, dass ich voll viel Familie und Freunde haben konnte und auch innerhalb der Woche gar nicht unbedingt das Hotelzimmer genutzt habe, sondern manchmal einfach zu Hause geschlafen habe. Was ja irgendwie auch total lustig ist, wenn, dass du eine WM spielst, aber morgens wachst du einfach in deinem eigenen Bett auf und ich weiß, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und das ist irgendwie, ja, das war einfach richtig schön, dass es so nah und familiär sein konnte.
Ich glaube, das können auch sogar alle nachvollziehen, die eine Zeit lang einen Pendeljob hatten. Ich hatte eine Zeit lang einen Pendeljob zwischen Frankfurt und Köln, bin ich immer hin und her gependelt. Und als ich irgendwann nur noch in Köln gearbeitet habe und dann, genau wie du sagst, dann mit dem E-Scooter, ich fahre gerne mit dem E-Scooter durch Köln zur Arbeit und du fühlst dich wie ein König und denkst dir, ja, dafür, jetzt I'm living the life. Wie cool ist das denn? Und das auch bei dir, das ist natürlich verrückt, irgendwie fürs Trainingslager einmal um die ganze Welt gefühlt, aber für die WM dann einmal aus dem Bett raus. Zack, und dann bist du dabei. Jetzt hat es damals tatsächlich für Platz 17 gereicht. Mhm. Wie war das? Wie bist du damit dann umgegangen? War das was, wo du sagst, im Nachhinein trotzdem cool, dass du mitgemacht hast, dass es ja mit Sicherheit trotzdem ein tolles Erlebnis war, eben die WM bei sich zu Hause zu spielen? Oder war eher der Frust dann groß, dass du das Gefühl hattest, scheiße, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen?
Mhm. Ich würde sagen, genau beides ist der Fall. Wir sind damals mit meiner Partnerin überhaupt als junges Team nominiert worden, dass wir da überhaupt dabei sein können. Und hatten auch überhaupt eine Startberechtigung, einfach weil Deutschland Ausrichter war, sonst hätten wir da auch nicht starten können. Weil das ist immer alles mit Punkten, Weltranglistenpunkten, alles ein bisschen komplizierter, sagen wir es mal so. Und das war einfach schon eine mega coole Möglichkeit, dass wir überhaupt spielen können. Und da war unser Ziel, erstmal überhaupt aus der Gruppe zu kommen, was wir dann auch geschafft haben. Und dann noch ein Spiel gegen die Kanadierin zu spielen und das zu gewinnen, nochmal einen weiterzukommen, das war auch richtig cool. Und trotzdem sitzt dieses eine Spiel, Freddy, gegen das wir dann gegen die Schweizerin, das wir verloren haben, das sitzt noch. Also ich kann mich wirklich noch ziemlich genau dran erinnern. Wir gewinnen den ersten Satz und führen den zweiten auch mit 5 Punkten und geben den zweiten Satz ab und verlieren den dritten dann und sind dann raus. Und das Jahr war sogar insgesamt vom Frauen-Beachvolleyball aus Hamburg oder aus Deutschland nicht so gut. Das heißt, hätten wir das Spiel gewonnen, wären wir sogar auch die besten Frauen in diesem Turnier gewesen. Jetzt hatten wir ein Ergebnis wie alle anderen, aber es wäre einfach mehr drin gewesen und dieses kurz davor zu sein und dann doch nicht, das ja, es gibt so 2, 3 Momente in meiner Karriere und das ist mir noch sehr bewusst, ja.
Ein anderer großer Moment war mit Sicherheit 2021, als du mit einer absoluten Beachvolleyball-Legende spielen konntest. Du lachst schon, du weißt natürlich, worauf ich hinaus will. Zusammen mit Laura Ludwig, Europameisterin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, die hat wirklich schon alles geholt, standst du auf einmal eben auch da zusammen. Ihr wart gematcht, ihr habt bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Wie war das für dich damals? Wie hast du das erlebt?
Ja, das war sowieso eine Saison, wo ich mit ganz vielen unterschiedlichen Spielerinnen gespielt habe. Und am Ende hat Laura mich dann gefragt, ob wir die Deutschen Meisterschaften zusammen spielen wollen. Und das war natürlich echt cool. Ich hatte vorher mit Kira auch ein paar Turniere gespielt, also mit ihrer ehemaligen Partnerin, mit der sie auch diese ganzen tollen Erfolge ja zusammen erreicht hat. Deswegen kannte ich es schon, wie es ist, mit einer aus dem Team zu spielen und dass man einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass dann auch natürlich die Erwartungen steigen und alles. Trotzdem ist es immer wieder cool, auch mal dann wirklich hinter Kulissen schauen zu können, wie bereiten die sich denn vor fürs Spiel, was ist für die wichtig, wie funktioniert mit denen Kommunikation. Ich kannte Laura aber auch schon seit 3, 4 Jahren aus den Trainingsgruppen. Das heißt, sie war für mich dann eben nicht fremd, aber trotzdem nochmal in diesem Sportkontext Wettkampfmodus zu erleben, das war auf jeden Fall sehr eindrücklich, ja.
Ja, was würdest du denn sagen? Wo waren denn die größten Unterschiede zwischen dem, wie die eben arbeiten, bei wirklich absolute Weltspitze, und dem, wie du vorher gearbeitet hast oder ihr im Team gearbeitet habt?
Dadurch, dass wir die gleichen Trainer hatten, sogar relativ ähnlich. Also wir hatten schon eine ähnliche Kommunikation. Das, was ich glaube, was Laura und Kira mitgebracht haben, ist einfach nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis für das, was sie können. Eine andere Ruhe auch. Und ich würde sagen, Beachvolleyball ist einfach eine krasse Erfahrungssportart. Also es hilft schon sehr, sehr viele Spiele gemacht zu haben. Und dass die dann eben auch ja, einfach viel mehr Erfahrungen mitgebracht haben. Wie kann man, was kann man nochmal gegen den Gegner machen? Und ja, da konnte ich auch sehr viel einfach Kommunikation abgeben und eben dann mehr geleitet zu werden im Spiel. Und ich würde sagen, das war schon mit der größte Unterschied.
Du hast anschließend einen Instagram-Post gemacht. Ich bin mal ein bisschen in deiner Timeline zurückgescrollt und hast so ein bisschen gesagt, das war eine Riesenchance. Und irgendwie habe ich rausgelesen aus dem Post, du warst mit deiner Leistung nicht so zufrieden irgendwie. Du nickst jetzt auch. Also hast du im Nachhinein das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen?
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch, dass es ein weiteres Spiel, das vierte Finale, das wir verlieren gegen ein gutes, deutsches, spielsicheres Team. Wir waren auf jeden Fall der Favorit und hätte ich normal meine Leistung abgerufen, hätten wir das auf jeden Fall auch gewonnen. Ja, das war einer von den Momenten, wo irgendwie dann der Kopf einem auch gut dazwischen grätschen kann. Und aus dem habe ich sehr, sehr viel gelernt auch aus dem Spiel. Ja, aber ich wusste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch, dass auch der ganze Verband gerade guckt, okay, Leonie hat jetzt so eine Größe neben sich spielen. Jetzt muss sie mir mal zeigen, was sie dann kann, um auch eine weitere Förderung gerechtfertigt zu bekommen. Und ich glaube, das spielt natürlich, das steht alles mit auf dem Feld. Und ich würde sagen, das war eins von diesen Spielen, wo du merkst, du bist gerade nicht nur einfach zu zweit auf diesem Beachfeld, sondern da sind ganz viele Menschen, Entscheider, gefühlt stehen sie alle mit auf diesem Feld. Und dann, was könnte, wenn und was wäre und was müsste ich? Und dann sind die Gegner eigentlich gar nicht mehr, gegen die man eigentlich wirklich spielt.
Oh, ich glaube, bei uns allen, die wir dir gerade nur zuhören, zieht sich schon vor Aufregung dann irgendwie direkt alles so zusammen. Das ist ja ein Riesendruck, unter dem man dann steht. Und dann sagt wahrscheinlich noch irgendjemand an der Seitenlinie zu dir, aber jetzt spiel dich mal schön frei.
Genau.
Zeig denen mal, was du kannst.
Denk und du nicht denkst dann nach. So.
Wie hast du dich denn generell damals so im Team, auch mit dem Trainerteam und so aufgehoben gefühlt?
Ja, also ich glaube, nach dieser Saison, die ich dann auch mit Laura gespielt habe, habe ich schon noch mal ein, zwei Sachen, haben sich dadurch geändert. Also es ist leider so gekommen, dass genau nach diesem Spiel und der Saison der Volleyballverband auch gesagt hat, so wir sehen jetzt nicht mehr so viel Perspektive in dir, wir werden die Förderung irgendwie anders erstmal angehen, du bleibst im System erhalten, aber man kriegt schon ganz klar gesagt, so, du musst jetzt auch liefern, um noch hier weiter bleiben zu können.
Das heißt, es war dieses eine Spiel?
Nicht nur das Spiel, aber ich würde sagen, das war schon mit ausschlaggebend. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, glaube ich, und vielleicht ist es auch eine Unterstellung, aber ich glaube, manchmal braucht auch der Verband dann ja auch irgendwie eine gute Begründung und dann ist das eben auch eine gute Begründung zu sagen, hey, hier, so, du hast das jetzt hier mit der Laura nicht geschafft. Trotzdem gab es auch schon vorher in dem ganzen Jahr, das war einfach ein Jahr, was sehr zerstückelt war, weil sich meine eigentliche Partnerin am Anfang getrennt hatte und wenn du dich dann trennst, dann ist es nicht so, dass es irgendwie so 20 weitere Partnerinnen gibt, sondern alle anderen haben sich ja schon committed. Das heißt, ich bin irgendwie in dem Jahr so ein bisschen mit jedem überall mal gefragt und das ist halt gar keine Konstanz und ich habe einfach gemerkt, mir ist Bindung sehr, sehr wichtig im Team, aber auch nicht nur zu zweit, aber eben auch mit den Trainern. Und das ist mir einfach da sehr, sehr weggebrochen. Und dadurch habe ich auch meine Leistung nicht gezeigt. Und dann gab es auch Umstrukturierungen und das ganze Team, was bis dahin bestand danach auch nicht mehr. Und dann ging es sowieso darum, okay, neuen Trainer, neue Partnerin, was möchte ich jetzt nochmal ändern? Und das war, glaube ich, auch schon so einer der wichtigsten Punkte, mal zu schauen, okay, wie möchte ich gerade Leistungssport machen und ist das überhaupt gerade so richtig, wie ich es mache?
Und hattest du damals Anlaufstellen, Menschen, mit denen du genau über diese Fragen eben auch mal offen reden konntest? Oder geht es tatsächlich im Training wirklich immer nur um die körperliche Leistung?
Mhm. Also ich hatte bis dahin auch sportpsychologische Betreuung. Ich habe aber gemerkt, dass auch das mir alles zu nah im System war. Also es ist einfach, Beachvolleyball ist eine kleine Welt dann auch, jeder kennt jeden. Und dann ist die Sportpsychologin eben auch befreundet mit anderen Spielerinnen oder betreut auch andere Partner. Und das ist einfach sehr nah. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte irgendwie da raus und mal Perspektiven neu kriegen. Und habe mir dann auch eben neue mentale Beratung gesucht. Und die habe ich tatsächlich damals nur über einen Podcast, wo ich bei anderen Sportlern zugehört habe. Und dann hat die ein bisschen was erzählt und habe ich weiter rumrecherchiert. Und so habe ich irgendwie neue Leute gefunden außerhalb des Systems. Und das war einfach sehr, sehr gut, zum ersten Mal eben auch mit Leuten zu sprechen, die mich noch nicht kennen, die Beachvolleyball nicht so gut kennen und irgendwie einfach erstmal Raum zu schaffen, dass alles, was man gerade denkt, irgendwie Platz finden kann.
Ich habe ja hier bei mir im Podcast immer Audiobeweise dabei für meine Gesprächspartnerinnen. Das sind immer Nachrichten von Weggefährten. Und das habe ich auch in diesem Fall. Und zwar habe ich Kontakt aufgenommen zu deinen Mental Coaches, weil du ja diverse Male den beiden Mädels, also Angelina Hübner und Uli Breitbach, auch schon öffentlich mal Danke gesagt hast, eben gesagt hast, was sie für eine Rolle für dich spielen. Und die haben mir Nachrichten für dich geschickt.
Oh, da bin ich gespannt.
Da hören wir mal rein.
Liebe Leonie, es gibt ein besonderes Ereignis, das uns sehr verbindet. Und zwar war das das erste Mal, als wir dich in Timmendorf begleitet haben. Und ja, ihr leider das Turnier, du und deine Partnerin, früher beenden musstet wegen Scheißerei und so. Echt nicht schön. Und das Lustige war, dass wir nach diesem Ende eures Turniers dann zusammen irgendwo hingesetzt haben, zurückgezogen haben, um mal ein bisschen darüber zu sprechen, was das alles mit dir auch so gemacht hat. Und dann legst du dich so in den Rasen und sprichst so ein bisschen über alles, was da gerade passiert ist. Und irgendwann sagst du so, irgendwie stinkt's hier, und drehst deinen Kopf nach rechts und merkst, da liegt ein riesiger Kackhaufen, den wir nicht gesehen haben. Und das war so ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach scheiße.
Okay, das ist eine richtig gute Nachricht.
Also jetzt muss man wirklich sagen, wegen Scheißerei auch noch ein Turnier abgebrochen, das ist wirklich Kacke. Das ist ja, also...
Kann man so viel Witze machen.
Oder kann man beschissen. So viel... Das ist ja wirklich beschissen so. Allein schon, dass ihr ausscheiden musstet. Also es ist schon... Aber man merkt eben in diesen ganzen deepen Gesprächen, die ihr mit Sicherheit auch führt, es gibt auch diese... einfach lustigen Loslassmomente, die ja genauso wichtig wahrscheinlich sind.
Ja, total. Ich würde sagen, Uli und ich haben auch, wir sagen manchmal, wir glauben, wir sind aus der gleichen Seele irgendwie entsprungen. Und das ist wirklich, mit Uli kann ich wirklich sehr, sehr, sehr viel lachen, mit Angelina aber genauso viel. Und ja, das war, ich glaube, manchmal ist es auch gut, dann Sachen mit Humor zu nehmen. Und diese deutsche Meisterschaft, die musste man, glaube ich, mit Humor nehmen, ja.
So, und auch Angelina hat uns eine Nachricht geschickt.
Wenn ich an dich denke, dann bin ich einfach wahnsinnig ergriffen und begeistert von deinem Humor und deiner Hingabe. Denn du schaffst es, durch Bilder Situationen so zu beschreiben, dass quasi jeder sie versteht und vor allem auch nachfühlen kann. Denn damit können wir nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen so wunderbar arbeiten. Und ich erinnere mich noch an eine unserer ersten Sessions, glaube ich, an der Alster, wo uns bei der Aufstellung ein Schwan fehlte. Und der kam dann einfach jux auf der Alster getuckert.
Sind das nicht tolle Frauen?
Mega. Was ist denn jetzt eigentlich ein Schwan?
Ein Schwan? Wie? Also der Schwan, der ist wirklich auf dem Wasser mit.
Okay. Aber Schwan ist ja auch eine Beachvolleyball-Kombination.
Wie bitte?
Ja.
Dann bring mir was Neues bei.
Das habe ich gegoogelt, weil ich nämlich dann dachte, was ist denn jetzt der Schwan? Also ich meine, was der tierische Schwan am Ende der Geschichte, das ist klar, das ist der tierische Schwan. Aber sie sagte so, uns fehlte ein Schwan, und dann dachte ich, ist das jetzt ein Begriff aus dem Beachvolleyball? Und bei Google steht, das ist eine ungewöhnliche Kombination im Beachvolleyball. Okay, oder was meinte sie für einen Schwan?
Nee. Also wir haben eine Aufstellung gemacht, so wie man das im systemischen Coaching kennt, dass man so, also die bringen immer ganz viele Schleichtiere mit. Mhm. Und dann haben wir manchmal so, was fühle ich gerade oder was verkörpert eine Person oder wie stelle ich mein Team gerade auf eben. Und dann habe ich mir eben aus den ganzen Figuren immer Leute rausgesucht, was ich glaube, was das ist mit der Eigenschaft oder manchmal auch Gefühle irgendwie ein Tier gegeben. Und dann habe ich gesagt, Mann, und das wäre jetzt irgendwie so ein Schwan. Haben wir hier einen Schwan? Und ich habe wirklich quasi in diesen Schleichtieren einfach einen Schwan gesucht. Und dann kam aber keiner, also haben wir keinen gefunden. Und dann kam wirklich einfach ein Schwan gerade da lang. Aber es gibt einen Schwan, also das habe ich auch noch nie gelernt.
Naja, Mensch. Also das hat Google gesagt, das heißt ja nicht unbedingt, dass das richtig so ist. Wir werden dem Ganzen weiter auf den Grund gehen. Falls ihr unter den Hörern hier jetzt gerade auch irgendwelche Beachvolleyballtrainer habt, die sagen, ja, ich kenne das, den Schwan, ich habe den auch in meinem Training, dann schreibt uns da gerne. Ja. Wie sieht denn ansonsten, ich finde es ja gerade total spannend, mal einen Einblick zu bekommen, weil ich weiß von vielen Sportlerinnen und Sportlern, dass sie mit Mentalcoaches arbeiten, mhm, und eben sagen, wir wollen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch fit sein. Aber es ist spannend, eben mal zu hören, wie das dann in der Praxis wirklich aussieht. Was sind noch so Dinge, die du eben mit den Zweien, mit Angelina und mit Uli schon gemacht hast?
Am Anfang überhaupt, glaube ich, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, ging es darum, was macht mich aus und warum möchte ich überhaupt Sport machen und wer bin ich und so mein, also die sagen immer so, das Warum. Warum mache ich das, was ich tue? Und das war eine ganz große Arbeit am Anfang, weil das irgendwie so das Fundament macht, dass man manchmal oder eigentlich sich im täglichen Training auch sagen kann, ich mache es genau darum. So ist es gut für schwierige Momente auch sein, Warum zu haben. Aber was ich auch ganz viel gemacht habe, ist Visualisierung. Also entweder, dass ich für mich vorgearbeitet habe für bestimmte Turniere, aber auch Emotionen. Also das ist das, was Angelina auch meinte. Ich habe oft so ein Gefühl und kann das immer noch nicht so gut fassen und finde dann aber schnell Bilder. Und mit diesen Bildern kann ich zum Beispiel mit Uli sehr gut arbeiten. Also, dass wir dann mit Emotionen arbeiten. Was hat diese Emotion eben für dich auch für ein Gefühl? Was ist es vielleicht für ein Bild? Und dann geht man damit weiter. Und so kann man eben auch schauen, was liegt unter Emotionen? Welches Bedürfnis liegt darunter? Oder wo kann mich diese Emotion hinführen? Was möchte sie mir sagen? Und das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die ich durch die beiden sehr gelernt habe. So meine sensible und sehr emotionale Seite eben auch als Stärke zu sehen und auch zu wissen, welche Anteile habe ich in mir und wie kann ich mit allen Anteilen aufs Feld gehen, auch wenn man manchmal sagen würde, ich würde am liebsten nur mit genau diesen beiden Anteilen, nämlich perfektionistisch und Disziplin, raufgehen, ja, und alle anderen zurücklassen. Und dann eben auch zu merken, nee, du nimmst schon auch alles mit und du wirst deine Ängste auch mit aufs Spielfeld nehmen.
Also ich finde es gerade wirklich total spannend zu sehen, eben wie da die Arbeit, die ihr gemacht habt, vor sich ging. Ich finde, man hört gerade auch sehr gut immer die Psychologie-Studentin bei dir raus. Muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Das ist wirklich alles sehr, sehr reflektiert, auch wie du es beschreibst. Wenn wir nochmal einmal zurückkommen zum Moment 2021, als du dann eben gesagt bekommen hast von deinen Förderern, okay, wir werden jetzt in der Förderung mit dir einen Schritt zurückgehen. Mhm. Was hat das damals mit dir gemacht? Was hat das in dir ausgelöst?
Ja, also ich würde sagen, in dem Moment war das schon, hat sich das auch nach einer großen Ablehnung meiner Person angefühlt. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt zu sagen, okay, das solltest du jetzt nicht persönlich nehmen. Aber wenn du mit 18 nach Hamburg kommst und irgendwie bis, ja, dann war ich 25, alles halt dein ganzes Leben eben dem Leistungssport unterstellst und du mit diesen Leuten eben auch reist und irgendwie fast, sagen wir mal, 260 Tage im Jahr unterwegs bist und die so viel von dir kennen und ich immer sagen würde, ich emotional da auf jeden Fall komplett blank gezogen habe mit all meinen Ängsten und so und dann sich ja gegen mich entschieden wird, das kann gar nicht anders als irgendwie auch eine persönliche Message sein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass eben auch immer wieder die Person dahinter gesehen wird. Und das ist, glaube ich, für Verbände und Vereine eben auch nicht immer einfach, weil die natürlich auch nur in ihren Strukturen denken. Aber für mich persönlich war das einfach, das war der Personenkreis, mit dem ich die letzten Jahre auch durch die Corona-Pandemie gegangen bin. Das waren so meine Kontakte, die ich damals hatte. Und das ist dann alles in einem Jahr weggebrochen. Und dann stand ich da auch so ein bisschen, okay, wer bin ich jetzt, wenn nicht all die Leute auch sagen oder mir die Vision geben von mir selbst? Was ist denn meine eigene Vision? Und wo möchte ich eigentlich hingehen? Und das war wirklich schon, würde ich bis jetzt sagen, auch so die größte Krise, die ich hatte. Okay, wer bin ich? Wer möchte ich sein?
Was hättest du dir denn gewünscht von eben dem Umfeld damals, wie sie hätten mit dir umgehen können, was sie hätten sagen können, was sie hätten machen können, damit es für dich vielleicht tatsächlich auch einfacher gewesen wäre?
Ja, ich glaube, das war auch eine Zeit, wo sich insgesamt viele Sachen umstrukturiert haben in dem Verband. Das heißt, gerade auch die waren alle unsortiert. Ich bin immer ein Fan, das haben wir auch im Steckbrief gehört, von klarer Kommunikation. Und ab und zu hatte ich das Gefühl, dass ja, das eher auch so ein subjektives statt irgendwie so objektive, messbare Kriterien waren. Also das wünsche ich mir insgesamt, dass es eben objektive, messbare Kriterien gibt und dass es nicht irgendwelche Leistungsentscheider sind, die eben, wo du manchmal Glück hast und dann bist du eben gerade jemand, der dir gefällt und oder eben nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, hätte ich mir aber auch schon in der Arbeit vorher einfach ein bisschen mehr Individualität gewünscht, zu sagen, okay, wer ist Leo? Und das, was Uli und Angelina dann mit mir gemacht haben, sich anzuschauen, warum macht Leonie diesen Sport? Das ist irgendwie eine für mich jetzt naheliegendste Frage, wenn ich jetzt anfangen würde, mit Sportlern zu arbeiten, jetzt aus einer sportpsychologischen Sicht, da würde ich auch nach dem Warum fragen. Weil dann weiß ich ja auch, wie ich mich diesem Menschen nähern kann und irgendwie so in sein Umfeld reingehen kann. Und das hat mir, glaube ich, gefehlt, dass ich am Ende dachte, ich habe doch alles Persönliche mitgegeben, aber ich weiß gar nicht, ob wirklich eigentlich ein persönliches Interesse an mir da war.
Das heißt, du hast dich nicht so wirklich gesehen und gehört gefühlt?
Ja, das würde ich sagen. Also ich glaube, die größte Enttäuschung war, dass ich alles, was meine Person war, reingegeben habe und glaube ich zu realisieren, dass auf dem Gegenüber eben gar nicht so das persönliche Interesse an mir eigentlich da war. Und das hat lang gedauert zu merken, okay, das ist nochmal ein anderer Schmerz, zu merken, okay, so interessant bist du gar nicht.
Oder eben auch, manchmal merkt man das ja auch, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel total eng ist und dann werden unpopuläre Entscheidungen gefällt und man selbst denkt sich so, ich dachte, wir sind enger. Ich dachte, aber genau. Der andere nimmt das so sehr professionell und entschuldigt damit vielleicht auch das eine oder andere, was vielleicht auch verletzend auf einen selbst dann wirkt. So nach dem Motto, genau wie du gesagt hast, nimm es nicht persönlich, das ist jetzt nur auf professioneller Ebene.
Genau.
Aber für dich war es oft dann mit Sicherheit auch mehr.
Ja, also ich war bei den Hochzeiten eingeladen, ich war zu Hause bei denen, das ist für mich weitergegangen als nur eben in diesem professionellen Setting. Ich glaube, es ist auch schwer, das zu trennen. Wenn man wirklich so viel zusammen ist, dann ist ja immer eine persönliche Sache auch mit drin. Ja, aber ich glaube, das war so, vor allen Dingen, wenn du 18 bist, dann weißt du ja auch noch irgendwie gar nicht so richtig, wer du bist. Und da hätte ich mir, glaube ich, mehr von außen gewünscht, dass man mich fragt, wer ich sein möchte oder wer ich bin, statt eine Vorgabe zu geben, wer ich sein sollte, um in ein System reinzupassen.
Du hast dann damals eine neue Teampartnerin gefunden für dich, nämlich Lea-Sophie Kunst. Mhm. Ihr habt 2 Jahre zusammen insgesamt gespielt. Auch das ging dann aber auseinander. Magst du uns da mal einmal mitnehmen, wie das eigentlich ist, wenn man zu zweit eben ja dann auch in vielen Dingen aufeinander angewiesen ist? Ne? Man stärkt sich im wahrsten Sinne des Wortes gegenseitig den Rücken. Man will natürlich dann auch immer nett miteinander sein. Gleichzeitig, wenn man das Gefühl hat, warte mal, ich habe gerade alles gegeben und bei dir, komm, gib noch mal ein bisschen mehr Gas und so, kommt es vielleicht auch mal zu Konflikten. Wie war es dann am Ende? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich dann eben als Sportler darauf einigt, okay, wir gehen jetzt getrennte Wege? Habt ihr darüber oft und lange gesprochen? Oder wie läuft das dann?
Also ich würde sagen, das war die schönste Trennung, die ich bis jetzt hatte.
So wie VIP-Pärchen immer, die sagen so, conscious uncoupling oder sowas. So. Unüberbrückbare Differenzen, aber wir lieben uns immer noch sehr.
So. Genau. Ja, also ich glaube, was einfach richtig schön an diesem Team war, zusammen auch mit unserem Trainer Tobi zu der Zeit, wir haben echt sehr offen kommuniziert und wir haben es ausgehalten, dass auch Sachen dann ausgesprochen wurden, die jetzt nicht unbedingt teamproduktiv sind und sich gegenseitig auch immer mal eine Vertrauensfrage gestellt wird, was natürlich irgendwie auch nicht so einfach ist. Und ich glaube, wir konnten sehr aneinander wachsen und diese 2 Jahre waren wirklich toll. Ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass ich gerne einfach schon weiter wäre, wo wir als Team eben noch nicht waren, wo Lea war aber auch viel, viel jünger und ich wollte ihr aber auch genauso den Raum geben, den ich mir damals gewünscht hätte. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn du selber für dich schon ganz klare Erwartungen und Wünsche hast, was du dir für dich wünschst. So. Und dann ist man aber zu zweit und geht es natürlich darum zu schauen, und was können wir als Team machen. Und ich glaube, das haben Lea und ich einfach echt gut hingekriegt, dass wir uns dann wirklich Zeit gelassen haben zu schauen, okay, passt das hier und unter welchen Umständen passt das? Und am Ende haben wir gesagt, es geht nicht. Ich glaube, es würde uns so nicht gut tun. Und ich weiß, wir saßen in einem Café und haben das dann besprochen und haben dann irgendwie uns angeguckt und haben uns umarmt und mussten weinen und konnten uns trotzdem einfach irgendwie so echt das Beste wünschen. Und auch jetzt verfolge ich irgendwie ihre Karriere noch weiter. Und ich kann ja einfach immer, also ich freue mich einfach. Und das finde ich richtig schön, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch irgendwie auseinandergehen zu können und zu sagen, okay, es hat nicht gepasst. Trotzdem oder genau deswegen wünsche ich dir trotzdem einfach das Beste.
Oh Mann, das klingt wirklich richtig gut. Klingt wirklich richtig gut. Ist es eigentlich so bei Beachvolleyballerinnen, dass sie immer einen Namen mit L haben müssen?
Das ist krass, ne?
Es ist ja wirklich krass.
Ja.
Also du bist die Leo, dann haben wir die Lea, dann haben wir die Laura, dann haben wir die Luisa.
Ja.
Was ist das?
Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist echt krass. Und international haben wir uns dann immer nur mit Leo und Lia vorgestellt. Ja. Und also alle haben uns angeguckt, ha? Was? Ihr heißt gleich? Ja, also das ist irgendwie, da sind viele L's unterwegs, das stimmt.
So nach der Trennung dann eben mit Lea, gab es ja bei dir einen kleinen operativen Eingriff. Du hast erstmal eine körperliche Auszeit auch natürlich dann nehmen müssen. Dann ging es wieder in die Regeneration rein. Du hast mal in einem anderen Podcast erzählt, dass diese Phase, wo du weniger Sport machen konntest, allein schon gesundheitlich bedingt, dir aber sozial total viel gegeben hat. Mhm. Du auf einmal mit Freunden feiern gehen konntest, bist Patentante geworden, da strahlst du mich an, so Psychologiestudium schnell fortgesetzt und sowas alles. Wie war diese Zeit von 100 im Sport auf einmal auf 0, dass du sagst, okay, da konnte ich auf einmal ganz andere Dinge wieder machen?
Also das ist mega schön, dass ich das jetzt so erlebe. Ich habe manchmal das Gefühl, mit 28 erlebe ich jetzt so Sachen, die wahrscheinlich so 20-Jährige irgendwie erleben. So das erste Mal zu Hause raus und dann irgendwie so große Stadt erleben. Ja, und damals, ich hatte gar nicht so den Plan, okay, ich werde jetzt hier mit Beachvolleyball aufhören. Ich habe mir da eigentlich versucht, einen freien Weg zu geben, zu schauen, was passiert und auch mal zu schauen, ob ich den Sport vermisse. Und erstmal habe ich ihn gar nicht vermisst. Ich habe einfach mich so fit gehalten, beziehungsweise nicht mehr fit gehalten, sondern ich habe einfach Sport gemacht, um einfach Spaß zu haben, um einfach sich zu fühlen und danach zu sagen, ach, war schön, ich habe was Schönes gemacht, mal zum Pilates zu gehen oder was auch immer. Und dann alles andere mitzukriegen, was irgendwie sonst noch so in einem ganz normalen Studentenleben ist. Also ich habe einfach mal ein Studentenleben gefühlt, das war auch sehr schön. Ja, und das hat einfach auch für mich einen Freundeskreis außerhalb vom Sport aufgebaut und mir aber dann auch in der Zeit gezeigt, dass ich Sport einfach immer noch sehr, sehr toll finde und habe dadurch dann eben auch nochmal gesagt, okay, ich schaue nochmal, welche Angebote es jetzt gibt und welche Türen sich öffnen, weil irgendwie so ganz Sport auf irgendeiner Leistungsebene, das will ich eigentlich noch gar nicht verlassen.
So, und du bist eben jetzt weiterhin sportlich natürlich aktiv beim Hallenvolleyball, beim ETV Hamburg in der zweiten Volleyball-Bundesliga Pro.
Ja.
So, das heißt du, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da irgendwann mal den angeklopft, hast gesagt, hallo, ich habe schon international gespielt und auch schon trainiert. Ich war schon Trainingslager hier Australien und sowas. Alles habe ich schon. Ich habe alles durch. Jetzt würde ich gerne bei euch spielen oder wie lief das?
Nee, tatsächlich ist das irgendwie auch genau das. Ich war mit meinem Freund zusammen in Kopenhagen und saß bei Freunden von Freunden auf dem Sofa und habe einfach so gesagt, ah Mensch, manchmal vielleicht Hallenvolleyball könnte es ja irgendwie auch sein. Und dann hat die da Gastgeberin fleißig zugehört und hat direkt eine Nachricht geschrieben an die Teamkapitänin und hat so gesagt, du, also Leonie hätte auch Lust auf Hallenvolleyball. Und ich glaube, so einen Monat später kam da irgendwie eine Anfrage vom Trainer, Mensch, die suchen noch eine Außenangreiferin, ob ich mal Lust hätte, vorbeizukommen. Und dachte ich mir so, ich habe gerade nichts vor, ja, geh ich mal hin. Und ja, dann bin ich zu einem Probetraining gegangen. Und ja, habe auch gemerkt, dass jetzt mein Hallenvolleyball in der Hand hatte ich 10 Jahre vorher und wusste auch gar nicht, okay, andere Spielsysteme und wie machen wir das alles. Aber die Mannschaft hat es mir so angetan. Also ich war von vornherein von diesen 13, 14 Mädels, hättest du mich mit jedem in ein Hotelzimmer stecken können und ich hätte gesagt, jo, habe ich Lust drauf. Und das begegnet einem nicht so oft im Leistungssport. Und dann weiß man auch, dass das einfach irgendwie ja eine Goldgrube ist. Und dann, ja, konnte ich eigentlich den Mädels gar nicht Ja sagen. Und ja, seitdem kam dann eine Saison hinterher. Und stimmt, letztes Jahr haben wir dann zweite Liga Pro gespielt. Und dieses Jahr spielen wir sogar erste Bundesliga. Also nochmal ein neues Projekt. Und ja, das ist einfach cool, da jetzt irgendwie Teil von eigentlich einem anderen Sport zu sein, was eigentlich so nicht geplant war.
So, und wir machen ja hier im Podcast auch immer unsere schöne Rubrik, die Taschenkontrolle.
Ja.
Da muss ich natürlich direkt mal fragen, hast du deine Sporttasche für den Hallenvolleyball irgendwo? Weil da müssen wir mal reingucken und dann erklär gerne mal, was sind die Unterschiede eben zwischen deine Sporttasche noch vor ein paar Jahren und heute?
Mache ich, hole sie.
Super. Also, ich sehe jetzt hier, da ist eine blau-weiße Trainingstasche mit grünen Griffen.
Ja.
Hüpferli-Segel steht da drauf. Was heißt das?
Ja, das ist aus Kiel eine... Ja, eine kleine süße Firma und die macht aus Segeltüchern Taschen.
Ach so.
Also das hier ist wirklich quasi mal ein Segeltuch gewesen.
Also das Weiße an der Seite, das war ein Segeltuch.
Ja, genau. Und ich fand das irgendwie cool, dass das so mein Überbleibsel aus Kiel. Und die ist dadurch auch wasserdicht, was für Beachvolleyball, hast du letzte Woche erfahren, nicht so schlecht ist. Genau. Ja, also ich habe auch ein paar Schuhe. Das ist wohl der erste große Unterschied zum Beachvolleyball. Ich habe jetzt Schuhe, die brauchtest du vorher nicht.
Stimmt, ihr macht ja immer barfuß.
Ja.
Also darf ich dich ganz indiskret fragen?
Ja.
Mit Hornhaut und so, da ist man ja wahrscheinlich, irgendwann kannst du wahrscheinlich jetzt mit deinen Barfüßen ja auch sogar durch Disteln laufen, oder? So. Macht dir nichts aus?
Nee, also das entwickelt sich wirklich schnell und das ist auch gut so. Ja, aber das müssen die Füße ab, Aber das heißt, ich musste mich erstmal wirklich an Schuhwerk gewöhnen.
Ja.
Also deswegen haben wir auch direkt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das hier sind die alten Schuhe, mit denen ich spiele und das sind... Die neuen, die ich jetzt gerade ein bisschen eingewöhne.
Also einmal weiße Turnschuhe und einmal Regenbogenfarben.
So, genau. Ja, und schaue ich immer mal, ob ich meine Füße schon in die neuen kriege. Was halt gut ist, dass sie auf jeden Fall gut unterstützend sind. Aber es sind Schuhe an meinen Füßen. Dann dürfen natürlich Badelatschen auch nicht fehlen. Aber das waren
lila.
Ja, drei Paar Schuhe, es reicht nicht so wie Gina.
Ja, Gina Lückenkämper hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube fünf Paar Schuhe in ihrer Sporttasche, in unserer Rubrik Die Taschenkontrolle. Da könnt ihr auch nochmal reinhören in die Folge. Da musste sie selbst ein bisschen lachen. Und am schönsten fand ich, dass sie ja dann erzählt hat, sie hat sogar ein Höckerchen immer dabei in ihrer Tasche, wo ich nur meinte, warum? Und sie so, na, ich muss mich ja hinsetzen, wenn ich die Schuhe wechsle.
Hätte ich auch immer mit in den Sand nehmen sollen. Wäre richtig gut gewesen. Hast du auch nicht so oft einen Sitzplatz. Ja. Ja, dann habe ich sehr, sehr viele unterschiedliche Bänder zum Warm-up.
Mhm.
Ich mag es einfach gerne, eine gute Spannung zu haben und dann irgendwie zu aktivieren und merke auch, dass das, glaube ich, auch mit der größte Unterschied ist mit dem Hallenboden, der natürlich viel weniger federt als der Sandboden, dass meine Gelenke sich da auch einfach noch ein bisschen dran gewöhnen müssen. Deswegen ist es immer gut, die da warm zu halten. Und
jetzt muss ich mal eine sportlich sehr laienhafte Frage stellen. Was ist denn besser für die Gelenke? Härter oder weicher?
Sand. Ja, Sand, weil es viel besser federn kann, beziehungsweise einfach so diese Landung ein bisschen puffert. Und da ist der Hallenboden einfach ganz anders. Und das war auch das, als ich den Wechsel gemacht habe, habe ich auch meinen Athletiktrainer erstmal gefragt, okay, was ist das Wichtigste? Und er hat gesagt, okay, wir müssen deine Sehnen wirklich darauf vorbereiten und deine Gelenke, dass es ab jetzt einfach, wenn du landest, einfach immer hart sein wird. Ja, und da helfen mir die Bänder bei. Ja, und dann würde ich sagen, auch der größte Unterschied, man sieht ein bisschen abgewetzt, die Knieschoner, die du trägst, damit du auf dem Boden. Ja, das ist so.
Weiße Knieschoner.
Ja.
Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass du als Jugendliche irgendwie viermal die Kniescheibe ist dir rausgeflogen oder so ähnlich.
Ja.
Oh.
Ja, das war in dieser Wachstumsphase und ich habe wirklich zu einem Zeitpunkt einfach, glaube ich, kam mein Körper eigentlich auch nicht hinterher, was da in alle Richtungen gewachsen ist. Und da ist sie mir viermal so luxiert, also sie ist immer raus und direkt wieder reingesprungen, das heißt, musste nie operiert werden. Aber es war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich auch für Hallenvolleyball an Stützpunkt in Berlin aufs Internat gehen wollte, also noch in der Schulzeit. Und dann hat der Arzt dort gesagt, dass er das nicht empfiehlt, mich aufzunehmen, weil er nicht glaubt, dass mein Knie jemals leistungssporttauglich sein wird.
Ich hoffe, dieser Trainer hat das ein oder andere Spiel von dir im Fernsehen hinterher gesehen und sich gedacht,
Ja, und ansonsten würde ich sagen, es ist nicht so interessant. Immer Riegel, immer irgendwas an Snacks dabei, weil das ist auch ein riesengroßer Unterschied. Wir trainieren so spät. Und das kenne ich gar nicht. Also im Beachvolleyball bist du 17, 18 Uhr mit dem Training durch. Derzeitig sind unsere Trainingszeiten von 20 bis 22 Uhr.
Warum ist das so spät?
Weil wir die meisten in unserer Mannschaft berufstätig sind. Und dann ist das halt die einzige Möglichkeit. Wir versuchen das jetzt gerade auch noch zu ändern, aber es ist dann auch gar nicht so einfach in so Betriebssporthallen, wo natürlich schon ganz viel los ist, eben auch die Trainingszeiten zu ändern. Wir hoffen halt, dass erste Bundesliga da auch schon eine gute Begründung ist. Mhm. Aber ja, es ist alles in so einem Bereich, wo wir gerne, ich würde sagen, wir sind ambitionierte Hobbysportler und halt keine Profis. Und dann bist du auch in einem anderen Bereich unterwegs und dann... Also gestern kam ich vom Training wieder. Ich glaube, ich habe so um 1:30 geschlafen.
Krass.
Ja, weil dann kommst du halt erst wieder. Ja, das heißt, das ist sowieso, wann isst du Abendbrot? Also da snacke ich mich eigentlich ab 18 Uhr dann irgendwie so ein bisschen durch den Tag.
Also ich merke schon, das ist natürlich auch für dich jetzt irgendwie eine große Umstellung gewesen. Ja. Nicht nur für deine Füße und für die Hornhaut vom Sand irgendwie jetzt in die Halle, auch für deinen ganzen sportlichen Alltag. Vermisst du es manchmal, Profi-Beachvolleyballerin zu sein?
Ja, also ich würde schon sagen, dass von den beiden Sportarten ich Beachvolleyball schöner finde. Oder was heißt schöner? Ich lieber mag. Das heißt, ich würde mich eher dafür entscheiden. Ich glaube aber von dem Umfeld, was ich jetzt eben habe, würde ich das nicht mehr abgeben wollen. Aber ich mag dieses Profi-Lifestyle zu machen und zu sagen, Sport ist das, was irgendwie mein Hauptberuf ist, das... Ja, das vermisse ich schon.
Glaubst du, es gibt dann nochmal wieder einen Weg zurück?
Ich glaube, den könnte es geben, aber den möchte ich, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Also ich merke, dass diese Saison jetzt irgendwie nochmal in der ersten Bundesliga, finde ich richtig cool, nochmal irgendwo reinzuschauen in so ein ganz anderes neues Projekt. Auch für mich eine neue Sportart, wo man mit 28 irgendwie nochmal Rookie sein kann, ist auch cool. Yeah. Ja, aber ich merke auch, dass ganz viele anderen Träume so langsam irgendwie vor der Tür stehen und auch Lust habe irgendwie, jetzt habe ich meine Masterarbeit abgegeben, also bin jetzt klinische Psychologin und die sportpsychologische Ausbildung und auch die psychotherapeutische Ausbildung, das steht irgendwie so vor der Tür und da habe ich auch einfach richtig Lust drauf.
Oh Mann, wir wünschen dir natürlich für alles total viel Erfolg. Jetzt sind wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo du mir noch gerne eine Frage mitgeben kannst. Mhm. Wir gucken jetzt aber schon mal auf die nächste Folge. In der nächsten Folge wird Beate Wagner zu Gast sein. Das ist die Mama von den Basketball-Weltmeistern Franz und Moritz Wagner. Mhm. Und du hast mir im Vorfeld, als ich dir gesagt habe, das wird die nächste Folge, hast du schon gesagt, du hast totalen Crush auf die Familie.
Ja, ich oute mich jetzt hier, ja genau. Ich habe die Doku von den beiden Wagner-Jungs geschaut und für mich waren einfach die beiden Eltern irgendwie so, also ich fand die so cool, die sind für mich die Stars in dieser Doku. Tut mir leid, aber, ja, aber ich finde die so cool.
Das passt doch perfekt, dann kannst du jetzt in diesem Moment deine Nachricht und gerne eine Frage mir mitgeben für Beate Wagner.
Ja, also meine Frage an dich, liebe Beate, wie hast du es geschafft, so authentisch Mutter in einem Leistungssport zu bleiben? Was ist dein Tipp für Eltern im Leistungssport, wie sie am besten Kinder unterstützen können und wie hast du für dich den Weg gefunden?
Mega. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Beate Wagner, die nächste Folge, die musst du dann natürlich auch wieder hören.
Das werde ich tun.
Mit deinem Crush. was würdest du denn jetzt zum Abschluss dieser Folge sagen? Was hat dir der Sport für dein Leben gegeben, Leo?
Ja, ich würde sagen, ohne den Sport hätte ich nicht gelernt, dass ich nicht aufgeregt sein muss, wenn ich Sachen noch nicht kann. Also ich habe einen ganz großen Wissensdurst und bin neugierig. Und wäre viel aufgeregter in Momenten, wo ich merke, das kann ich nicht. Und ich glaube, was mir der Leistungssport gegeben hat, ist so dieses, ich kann das noch nicht. Und dieses kleine Wort noch macht einem schon große Möglichkeit, vieles zu lernen. Und das, da bin ich dem Leistungssport sehr dankbar für.
Das heißt, wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
weniger bunt und facettenreich geworden.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Abo da und wir freuen uns auch immer über eure Meinung. Also schickt uns gerne eine Bewertung mit Lob, mit Kritik oder mit euren Fragen. Und am Ende habe ich hier ja immer noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Das ist dieses Mal der Podcast Unsere Franzi, Being Franziska von Almsig.
Der Podcast beschreibt, wie die Schwimmikone als 14-jährige Schülerin zu Olympischen Spielen gefahren ist und mit Medaillen zurückgekommen ist. Wie sie von jetzt auf gleich zum Megasportstar geworden ist. Wie sie vor den Augen aller erwachsen wurde und von der Presse als Franzi von Speck beleidigt wurde und gleichzeitig irgendwie auch noch ein bisschen zur Wiedervereinigung beigetragen hat. Also Lars Becker nimmt euch mit auf eine Reise zu Franzis Highlights, aber auch Hürden ihrer Karriere. Unsere Franzi, Being Franziska von Almsieg, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.